Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Historikerstreit. Unter diesem Titel hatten HistorikerInnen Ende der 1980er Jahre eine Debatte um die Singularität des Holocaust geführt. Ausgelöst wurde dieser Streit damals durch Ernst Noltes These, die NS-Verbrechen seien eine Reaktion auf die sogenannten Säuberungen Stalins gewesen. Seit einigen Jahren jetzt schon scheint der Streit eine Neuauflage zu erleben in der Fachwelt und den Feuilletons, diesmal entlang der Frage, in welchem Verhältnis der Holocaust zu den Verbrechen der Kolonialzeit steht. Auch der Historikertag in Leipzig hat das Thema aufgegriffen, gleich am Eröffnungstag, mit dem Podium Die Debatte um Kolonialismus und Holocaust Revisited. Isabel Fanrich-Lautenschläger berichtet.
Von einem Historikerstreit 2.0 zu sprechen, hält Michael Wild nicht für treffend. Nur der erste Streit 1986-87 sei von der historischen Zunft geführt worden, betont der emeritierte Professor für deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert an der Berliner Humboldt-Universität. Aktuell beteiligen sich aber auch Menschen aus Philosophie, Publizistik und Gedenkstätten an der Debatte, inwiefern die Verbrechen der NS und der Kolonialzeit miteinander zu vergleichen sind, betont Wild, der das Podium in Leipzig mitorganisiert und moderiert hat. Hinzu kommt:
Deutschland in 2023 ist nicht mehr Deutschland 1986-87. Wir haben eine viel diversere Gesellschaft. Wir sind in einem ganz anderen globalen Zusammenhang. Wir sind mit Menschen in Deutschland Lebenden, die ganz andere, ja, Geschichten mit sich bringen und deren Großeltern und Urgroßeltern nichts mit dem Nationalsozialismus direkt zu tun haben, die nicht zur deutschen Täterschaft und Täterinnenschaft gehören.
Dadurch rücken andere Massenverbrechen und Gewalterfahrungen in den Blick, etwa die aus der Kolonialzeit. Auch ihnen wohne etwas Einzigartiges und Unverwechselbares inne, betont der NS-Forscher. Die Singularität des Holocaust, ein Begriff der Erinnerungskultur, steht für Michael Wild nicht zur Debatte. Der systematische Mord an rund 6 Millionen jüdischen Menschen, an Homosexuellen, Sinti und Roma sowie politischen Gegnern, bleibe ein zentraler, unverzichtbarer Bezugspunkt der Vergangenheit.
Der Holocaust wird seinen Schrecken und seine Spezifität, das, was Dandina einmal genannt hat, das kognitive Entsetzen über diese Massengewalt, das wird meiner Ansicht nach nicht verschwinden.
Aber
es geht, glaube ich, um Transformation und Öffnung.
Umdenken ist jetzt nötig, sagt auch Tatjana Tönsmeier. Die Begriffe, die in der Erinnerungskultur eine Rolle spielen, seien in einem bestimmten Zusammenhang geprägt und geformt worden, so die Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal.
Mit der Singularität des Holocausts haben wir uns versichert, dass wir die Lektion gelernt haben aus dem Nationalsozialismus. Und jetzt geht es darum, sozusagen das zu erweitern. Und darüber nachzudenken, wie die Erinnerung an andere Massenverbrechen, nicht europäisch, aber von Europäern begangen, in diesen sozusagen Erinnerungskontext so aufzunehmen ist, dass sie eine angemessene Repräsentation erfahren. Und ich glaube, darum geht der Streit.
Die Historikerin leitet das Forschungsprojekt Societies under German Occupation. Ziel ist, das Wissen über Besatzungsgesellschaften in der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu erweitern. Denn erinnert würden in Deutschland zumeist nur der Krieg, die Soldaten an der Front, Frauen und Kinder zu Hause beim gegnerischen Bombenangriff, so Tönsmeier. Auch über die deutschen Täter sei mittlerweile viel bekannt. Wenig wisse man dagegen über die rund 230 Millionen Menschen, die zwischen 1939 und 1945 in einem großen Gebiet zwischen Nordnorwegen und den griechischen Mittelmeerinseln von der französischen Atlantikküste bis tief im Inneren der Sowjetunion unter deutscher Besatzung lebten.
Diese Lebensbereiche, in die Besatzung eingreift, sind außerordentlich vielfältig. Das fängt bei dem ganz Alltäglichen an. Das geht um Wohnen, um Versorgung, um Arbeit, um die Möglichkeit, das Haus zu verlassen, abendliche, nächtliche Ausgangssperren. Das heißt, es gibt eine große Vielzahl, noch bevor wir eine eigentliche Gewalt- und Verbrechensgeschichte schreiben, wo Besatzung in den Alltag von Menschen eingreift.
Hinzu kommen Angst und das Erleben von Gewalt. Millionen deutscher Soldaten standen nicht ununterbrochen an der Front, sondern nahmen Aufgaben als Besatzer wahr und erzählten ihrer Familie in Briefen davon. Woher kommt trotzdem die Lücke im Erinnern? In den Niederlanden etwa dauerte der Krieg nur 5 Tage, die Zeit der Besatzung dagegen 5 Jahre.
Wir könnten sagen, es ist vergessen worden. Wir könnten auch sagen, es ist entinnert worden. Das hat in den frühen Nachkriegsjahren damit zu tun, dass man einen Schlussstrich ziehen wollte und dass man gesagt hat, wir Deutschen sind die Opfer. Und für andere Opfer, auch die sozusagen der Massenverbrechen der Shoah, ist lange kein Platz in diesem Erinnern gewesen.
In den 1960er Jahren begann das Erinnern in verschiedenen Schüben, sagt die Professorin. Während das Wissen der heimgekehrten Soldaten in den Familien verblieb, meldeten sich die ehemals Besetzten nicht laut zu Wort, ist Tatjana Tönsmeier überzeugt. Sie fordert ein erinnerungspolitisches Reaktivieren. Vorbild dafür könne die moderne Kolonialgeschichte sein. Sie beschäftige sich seit mehr als 20 Jahren nicht mehr nur mit den sogenannten Kolonialherren, sondern auch mit den gewalttätig Kolonisierten. Die Möglichkeit, den Bogen zum kolonialen Kontext zu schlagen, sieht auch Michael Wild. Insofern führe die Kontroverse im positiven Sinne zu neuen Fragen.
Nationalsozialistische Besatzungspolitik, da gibt es durchaus Bezüge zum Kolonialismus, der ebenfalls sowohl die natürlichen Ressourcen der Länder wie die Menschen als Zwangsarbeitskräfte missbraucht hat, als auch bestimmte Ordnungsvorstellungen, Raumordnungsvorstellungen durchzusetzen. Da gibt es, glaube ich, sehr spannende Bezüge, die man jetzt mal diskutieren müsste.